Wir haben 18 Langfilme und einen Kurzfilm im Programm, die aus insgesamt 17 verschiedenen Archiven und teilweise auch von Privatsammlern kommen, aus 7 verschiedenen Ländern. Argento ist ja tatsächlich doch vielleicht der bedeutendste lebende italienische Regisseur aus dem Genre-Kino.
Vom 19. bis zum 23. Juli 2023 entführt das Festival Terza Visione wieder in die wilde Welt des italienischen Genre-Kinos. Am Festivaleröffnungsabend, dem 19. Juli, und am Vorabend, dem 18. Juli, ist der Regisseur Dario Argento persönlich zu Gast. Ihm ist im Kino des DFF auch eine Hommage im Juli gewidmet. Ich bin Naima Wagner, ich arbeite in der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF. Ich habe mit meinem Kollegen Andreas Beilharz aus dem Kinoteam gesprochen. Er hat mir unter anderem von der italienischen Filmlandschaft der 60er und 70er Jahre erzählt, von besonderen Kuriositäten im Programm und der visuellen Handschrift Argentos. Hallo Andreas.
Hallo.
Du wirst mich heute ein bisschen einführen in die Welt des italienischen Genre-Kinos. Was heißt denn überhaupt Genre-Kino?
Das sind sozusagen Filme, die verbunden sind, zum Beispiel durch bestimmte Thematiken, Motive, visuelle Ausdrucksweisen und damit auch meistens ein bestimmtes Publikum auch fest ansprechen, bestimmte Erwartungen auch bedienen, also zum Beispiel Komödien, Horrorfilme wären so klassische Beispiele, wo Leute dann ganz klar die Erwartung haben, sie amüsieren sich oder sie gruseln sich und die Filme das gezielt bedienen, indem sie da entsprechend angelegt sind. Und ja, das Spannende ist natürlich, dass das natürlich selten dann in der reinen Form ist und oft sich auch mischt und also einerseits sozusagen, also müsste ich gleich den ganz großen Bogen aufmachen, auch bei unserem Thema hier, italienisches Genre-Kino, weil es da ganz, also in Italien war es sozusagen vor allem ab den späten, also ab den Boomjahren, so in den 50er Jahren, Wirtschaftswunder, dann auch in Italien, Anfang 60er, war dann auch eine wahnsinnige Explosion der Produktion. Also in Cinecittà, in den Studios wurden dann am Fließband Filme hergestellt und da hat sich sozusagen alle paar Jahre hat sich ein Genre den anderen abgelöst, einfach dem Zeittrend entsprechend, dem Massengeschmack. Was nachgefragt wurde, wurde produziert quasi. Und so haben sich dann, also es fing mit Sandalenfilm an, es ging dann weiter mit dem Italo-Western, dann zum Beispiel dem Giallo-Thriller und so gab es immer alle paar Jahre eigentlich eine neue Mode, einen neuen Trend, der ganz bestimmte Erwartungen auch bedient hat. Aber genau in der Masse eben auch, die an Filmen produziert wurde, hat es auch Freiheiten geschaffen, Vielfalt, die entstanden ist. Also Genre-Kino ist einerseits, was vermeintlich eng definiert ist, ist aber genau darin dann auch eine große Freiheit dann wieder findet. Und diesen Gegensatz und dieses Spannungsfeld, das ist auch das, was uns bei diesem Kino interessiert. Es gab beim Italienischen, was da besonders produktiv eben war und durch diese Produktivität eben auch ganz viele Metamorphosen auch hervorgebracht hat, ganz viele eigene Subgenres, die es woanders nicht gab und eine ganz große Vielfalt eben auch im kommerziellen Kino und auch eine Vermengung auch zwischen kommerziellem Kino und sozusagen Autorenkino und künstlerischen Handschriften, die dann dort gedeihen konnten, im Schatten sozusagen des vermeintlich nur kommerziellen. Und ja, das ist so dieses Feld, was uns interessiert und was dann auch Gegenstand des Festivals ist.
Du hast gerade schon einen Begriff genannt, den wir, glaube ich, auch noch klären müssen, der Giallo. Das ist ja auch ein Subgenre, was das Festival ganz stark beschäftigt. Kannst du das mal noch ein bisschen ausführen?
Ja, also Giallo kommt vom italienischen Begriff für Gelb und das waren damals in den, ich glaube, 1920er Jahren die Einbände von einer Kriminalserie. Krimis in Italien hatten diese gelben Einbände, deswegen war das eigentlich sozusagen der Begriff, oder war es ja etabliert als Begriff für Krimis. Giallo all'Italiana ist dann eigentlich auch der Begriff für den sozusagen den italienischen Krimi, auch den Film. Und das hat sich dann später übertragen, als in den 60er Jahren das auch ein Filmgenre wurde, hat sich das dann auch etabliert als Begriff für diese Krimis oder Thriller, also sind oft in diesem Spannungsfeld zwischen Kriminalfilm, Thriller, als fester Begriff, also Giallo-Thriller oder Giallo ist dann heutzutage auch, es gibt mittlerweile Neo-Giallo auch, es gibt, es ist ein sehr einflussreiches Genre geworden, weil es eben auch über die Krimi-Narrationen weit hinausging und ja, Mario Bava ist einer der ersten großen Giallo-Regisseure, das maßgeblich geprägt hat, also und 1964, 63, da ging das quasi los. Der große Boom kam dann Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, wo dann wirklich ein paar Jahre lang sehr, sehr viel produziert wurde. Und diese Filme sind dann auch ein Spiegel dieser Zeit, also der Umbruchszeit, der 68er-Zeit, der gesellschaftlichen Umwälzungen, die schlagen sich ganz stark nieder. Das macht die Filme auch so spannend, dass man da den Versuch und letztlich auch das Scheitern ja auch der gesellschaftlichen, sexuellen Revolution dieser Zeit in diesen Filmen auch widerspiegelt, dass sich da sowohl progressive als auch dann regressive, konservative Ideologien und Strömungen, Ängste in diesen Filmen wiederfinden und ausagiert werden quasi auch. Also das Unterbewusste, also es ist sehr stark auch psychologisch, also die Filme drehen sich dann oft auch neben dem reinen Krimi-Plot, der oft dann so Ausgangsbasis ist, gibt es oft eben sehr stark psychologische Probleme, Beziehungsprobleme, gesellschaftliche Probleme, Identitätsprobleme, die da reinspielen. Und da mischen sich dann gleichzeitig auch in der sozusagen in der konventionalisierten Form des Krimis, mischen sich ganz stark auch avantgardistische Elemente, also dass dann eben diese avantgardistische Strömungen auch Einfluss finden in den Giallo, der dann sich dadurch auszeichnet, dass er eben neben den Krimi-Elementen, den Thriller-Elementen auch eine ganz starke visuelle Bildsprache hat, die eher eben aus dem surrealistischen und avantgardistischen Film kommt und ein eigenes Markenzeichen auch geworden ist, dass man da eine extrem starke Bildsprache hat, auch eine sehr starke, prägnante Musikuntermalung, die dann das Ganze auf nochmal eine ganz neue Ebene hebt.
Also ich sehe schon, es ist komplex. Es ist sehr viel mehr als jetzt ein italienischer Krimi.
Ja, kann man so sagen, genau.
Du hast schon eigentlich einiges gesagt über die Filmproduktion in Italien in den Jahren 1940 bis 1990. Trotzdem nochmal nachgefragt, also was macht gerade diese Epoche in Italien irgendwie filmhistorisch besonders?
Besonders eng gefasst wäre es 60er, 70er Jahre, ist sozusagen wirklich der Kern, wo ganz besonders viel produziert wurde. Es war dann in den 80ern, merkt man schon, ist langsam der Niedergang, dass dann irgendwie Video kommt auf, löst auch ein bisschen Kino als Massenmedium oder verdrängt es ein bisschen in den Hintergrund. Und da ist dann auch werden auch die Produktionskapazitäten auch deutlich runtergefahren. Es ist eben nicht mehr so, dass man einfach in Masse produzieren konnte. Und uns interessieren eben gerade auch die Vorläufer und die Nachläufer sozusagen, sozusagen in diesem Fall ein Film aus den 40er Jahren, wir zeigen auch immer gerne auch aus den 50er Jahren was, wir zeigen auch einen Film von Dario Argento aus den 90er Jahren, also das war nicht nur sozusagen das Kerngebiet interessiert der 60er, 70er Jahre, aber so diese Massenproduktion, quasi wirklich dieser Boom der italienischen Filmindustrie, auch des kommerziellen populären Films, das war wirklich 60er, 70er Jahre.
Genau, dann schauen wir doch mal in das diesjährige Programm des Festivals. Kannst du mal ein paar Filme vorstellen, die im Programm sind und die du besonders interessant findest?
Ja, es ist immer schwierig, einzelne Filme rauszugreifen, weil das Programm auch sich dadurch auszeichnet, dass wir versuchen, eben gerade diese Vielfalt, die erwähnte, diese ganzen Subgenres, die da entstanden sind, wir versuchen auch immer so ein bisschen Schlaglichter zu werfen auf ungewöhnliche Sachen, die man nicht im ersten Moment damit verbindet, mit diesem Kino. Deswegen ist es natürlich schwierig, ein bisschen einzelne Titel rauszugreifen, aber ich versuche es mal. Wir haben zum Beispiel eine frühe Komödie von Fulci, der sonst eher für seine späteren Gialli- oder Horrorfilme bekannt ist, aber in den 60er Jahren vor allem Komödien gemacht hat. Urlatori alla Sbarra, eine frühe Musikkomödie. Das ist zum Beispiel eine wahnsinnig spannende Entdeckung, gleich am Donnerstag um 13 Uhr. Im Anschluss ist ein Film, für den Dario Argento das Drehbuch geschrieben hat, zu sehen, Metti una sera a Cena, warum nicht eines Abends bei Tisch, mit einer wunderbaren Musik von Ennio Morricone und einer sehr spannenden Besetzung, unter anderem mit Jean-Louis Trintignant. Ja, wir haben viele Kuriositäten auch im Programm, also es ist aber auch immer spannend, was einfach für einen schrägen Filmen, die man sich heute gar nicht mehr so vorstellen kann, entstanden ist in Italien. Also ein Film wie Eva Mann, Zwei Geschlechter in einem zum Beispiel, oder Die Außerirdischen, die beide am Donnerstag und Freitag in der Spielschiene laufen und so ganz, ganz Unikum zwischen allen Stühlen eigentlich sind. Wir versuchen auch immer, so ein bisschen so die Vorläufer und Ausläufer des Kinos, also wir zeigen zum Beispiel Die Eiserne Krone aus den 40er Jahren, ein Film, der schon ein bisschen den Fantasy-Film und auch den Sandalen-Film vorwegnimmt. Wir zeigen umgekehrt zum Beispiel mit Profumo einen Film aus den späten 80er Jahren, der dann eher schon den Ausläufern zuzurechnen ist, von einer Frau inszeniert, Giuliana Gamba. Das ist uns auch mal ganz wichtig, da auch verschiedene Perspektiven einzubringen. Es ist natürlich schon ein Kino, das auch in Italien die Filmindustrie zu der Zeit auch sehr männlich dominiert war, aber wir versuchen da eben auch andere Perspektiven einzubringen und zu schauen, wer war sonst noch im Kino aktiv. Und wir zeigen zum Beispiel von Tinto Brass Attraction, Nero Bianco, ein Film, der auch so ein bisschen diese Zeit, dieser Umbrüche der späten 60er aufgreift, ganz direkt verarbeitet, der auch eher dann schon ein wenig sich entfernt von dem traditionellen Genre begriffen muss. Dann. Ja, und Pizza Connection zum Beispiel von Damiani wäre ein Beispiel, wie diese Wechselwirkungen USA, Italien, der ganz konkret auch so die Verflechtungen der Mafia zwischen New York und Palermo untersucht. Damiani hat in den 70er Jahren sehr mafiakritische Filme gedreht und damit auch in den 80ern dann noch weitergemacht und sehr wütende gesellschaftskritische Werke. Und da ist das auch ein schönes Beispiel.
Am Festival Sonntag verlassen wir dann ja Italien. Da sind Genrefilme aus anderen Ländern zu sehen. Warum habt ihr euch denn dafür entschieden, das Programm auf diese Weise zu erweitern und welche Filme sind zu sehen?
Ja, das war eine Entscheidung, die haben wir letztes Jahr getroffen, einfach auch aus der Erwägung jetzt, dass es so viele gegenseitige Inspirationen gab. In Europa gab es viele Koproduktionen auch zu der Zeit, gerade in den 70ern hat sich das dann, also 60er, 70ern, stark durchgesetzt, dass italienisch, französisch, deutsche oder auch spanische Koproduktionen auf zwei, drei Länder involviert waren, auch die Besetzung dann oft international war, also am Set dann auch gar nicht zwingend italienisch gesprochen wurde, es meistens eh keinen Originalton gab, weil eh DarstellerInnen aus ganz verschiedenen Ländern auch zusammenkamen, man dann irgendwas gesprochen hat und alles wurde nachsynchronisiert für die jeweiligen Länder. Das war eigentlich die gängige Praxis. Ja, und es gab eben da ganz viel, aber auch zum Beispiel zum asiatischen oder amerikanischen Kino gegenseitige Beeinflussungen und eben sowieso in Europa, also französische oder italienische Kino zum Beispiel. Und dann wollten wir da ein bisschen den Blick öffnen und dachten, warum nicht das auch ein bisschen mit einbeziehen. Und es gibt dann sozusagen als ersten Film am Sonntag gleich mal auch einen Film, der gewissermaßen einen Übergang markiert, nämlich Godzilla, basierend auf dem japanischen Klassiker von Ichiro Honda von 1954, aber von dessen amerikanischer Version, die mit nachgedrehten Szenen für den amerikanischen und internationalen Markt kam der nochmal raus. Und die Italiener dachten sich dann 1977, wir machen nochmal eine ganz neue Version. 20 Jahre später, da wollte man dann auch keinen Schwarz-Weiß-Film, man hat den dann nachkoloriert. Man hat auch Szenen, zusätzlich dokumentarische Szenen, ja auch von Hiroshima eingeschnitten, um sozusagen auch diesen Atom-Subtext des Films nochmal besonders zu betonen. Und das Ganze ist dann eigentlich ein völlig bizarre, schräges, experimentelles Ergebnis geworden, so mit einem elektronischen Soundtrack dann noch versehen. Ja, heute würde man sagen, es ist ein postmoderner Remix, eine Collagenkunst. Ja, so ganz, ganz eigenwilliges, spannende Entdeckung, die nie lief in Deutschland. Also wir zeigen ja viele Filme auch, die in keinen deutschen Kinostart in dem Sinne hatten, die jetzt dann Jahrzehnte später quasi ihre deutsche Kinopremiere oder überhaupt deutsche Premiere erfahren. Das betrifft auch den nächsten Film dann gleich, den wir zeigen am Sonntag. Der zweite Film kommt aus der Tschechoslowakei von 1971 von Václav Horlíček, der vor allem für seine Märchenfilme bekannt ist. Also ist Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist einer der Klassiker von ihm, der auch in Deutschland immer wieder am Weihnachten im Fernsehen läuft, deswegen vielen bekannt ist. Sein eigener Lieblingsfilm ist aber Pane i Viste Dovia, Mein Herr, Sie sind eine Witwe auf Deutsch, von 1971, den wir zeigen. Den Moch hat er selbst als seinen gelungensten Film bezeichnet, ist aber tatsächlich kaum im Ausland gelaufen. War auch ein Film, kein Märchenfilm, sondern ein Gegenwartsfilm, eine ganz wilde, durchgeknallte Satire eigentlich, die auch ein bisschen die Situation nach der Niederschlagung des Prager Frühlings einfängt und auch dadurch natürlich auch ein ganz spannendes Zeitdokument ist und auch eine wilde Mischung einfach darstellt in CinemaScope, in Farbe. Also ist auch ungewöhnlich aus der Zeit des osteuropäischen Kino sowas zu sehen. Der dritte Film ist Lady Terminator, ein indonesischer Film von 1989 und es ist tatsächlich auch so, dass genau in den 80er Jahren vor allem auch das italienische Kino sich oft auf die amerikanischen Blockbuster, auf Filme wie Mad Max, Terminator, Aliens berufen hat und die kopiert hat, Rip-Offs gab und da ist es ganz spannend zu schauen, was haben nicht nur in Italien, sondern auch in anderen Ländern sozusagen diese Filme an Nachahmer gefunden. Und diese indonesische Verfilmung ist da besonders spannend, weil sie auch viel indonesische Folklore reinbringt, weil sie natürlich auch die Figur, Arnold Schwarzenegger wird eine Frau, ist natürlich auch eine interessante Entscheidung. Und das ist natürlich einerseits günstig produziert, andererseits sehr fantasievoll gestaltet. Ja, der Film hat in Indonesien auch keine Freigabe erhalten, hat einen kleinen Skandal ausgelöst. Ja, aber da damals irgendwie als kommerzieller Schundfilm sozusagen abgetan wurde, ist aber dann sehr schnell auch, nachdem er rausgeschmuggelt wurde aus dem Land, dann auch international so ein kleiner Kultfilm geworden. Und der letzte Film stammt von Jean Rollin. Der war auch letztes Jahr schon mit dem Abschlussfilm vertretener Regisseur, ein französischer Filmemacher, der vor allem viele Vampirfilme gedreht, die im ganz eigenen Rhythmus, in einer ganz eigenen traumartigen Welt gewidmet sind, sich immer so in einer unwirklichen Zwischenwelt sozusagen zwischen Leben und Tod befinden. Und das war schon letztes Jahr ganz wundervoll mit dem Film La Rose des Fers, die eiserne Rose, der nur auf dem Friedhof bei Nacht spielt, ein Liebespaar, das auf dem Friedhof sich verirrt und eine ganz eigene entrückte Stimmung entfaltet. Und das war perfekt so als Festivalabschluss, ist sehr, sehr gut aufgenommen worden. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir nochmal einen Film von ihm, so einen poetischen Ausklang mit so einer ganz eigenen, entrückten Welt. Le Frisson des Vampires, das Schaudern der Vampire. Ja, zum Abschluss.
Mhm. Ja, das klingt interessant, teilweise kurios und auf jeden Fall so, als könnte man da was auf der Leinwand sehen, was es sonst nicht so häufig zu sehen gibt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch die Motivation so ein bisschen bei diesem Festival gewesen. Gerade eben die schon erwähnten Giallo-Filme sind auch heute noch sehr einflussreich. Also es gibt viele Filmemacher, die jetzt sich darauf berufen. Leute wie Nicholas Winding Refn, Quentin Tarantino verehren dieses Kino quasi und schöpfen daraus auch ästhetisch. Gleichzeitig ist es im Kino eigentlich natürlich nicht mehr so präsent, weil immer seltener man die Chance hat, ältere Filme im Kino zu sehen und auch Filme, die jetzt nicht so im klassischen Kanon sozusagen angekommen sind.
Die Filme sind ja auch auf 35 mm zu sehen. Kannst du mal beschreiben, wie man das auf der Leinwand sehen kann?
Ja, das ist natürlich gewissermaßen auch ein Alleinstellungsmerkmal, dass das Festival wirklich konsequent die Filme auch analog zeigt. Und das für viele auch ein Anreiz, dann so weit auch anzureisen, weil man dadurch auch Filme sehen kann, die es digital zum einen gar nicht gibt, also die einfach nicht erschienen sind auf DVD, Blu-ray oder Streaming, bislang zumindest. Und andererseits auch Filme, die man vielleicht schon kennt, aber nochmal neu erleben kann. Einerseits im Kinoraum natürlich eine ganz andere Erfahrung auf der großen Leinwand, andererseits aber auch als analoge Kopie mit dem ganz eigenen Look, ebenso auch wie der Film gedreht wurde, wie er hergestellt wurde, wie er damals im Kino lief. Und wir bemühen uns natürlich auch dabei, immer dann möglichst authentisch Kopien zu bekommen, wo also keine Farben verblasst sind, sondern die in farbstabilem Material hergestellt wurden, zum Beispiel Technicolor Farbdruckkopien, also die in einem speziellen Reliefdruckverfahren hergestellt wurden, im IBTEC Dye Transfer Printing Verfahren sozusagen, wenn man es technisch im Detail gehen will, sozusagen wurden auf dem Schwarz-Weiß-Film drei verschiedene Farbmatrizen aufgedruckt, und das sorgt dafür, dass die Kopien heute noch wie am ersten Tag aussehen, mit strahlenden Farben, die man so auch gar nicht in dieser speziellen Intensität gar nicht digital ganz gut reproduzieren kann. Und dann sieht man einen Film, der 50, 60 Jahre alt ist und einfach ganz wie neu erstrahlt auf der Leinwand. Abgesehen vielleicht von Abnutzungsspuren, die mal stärker, mal schwächer sind natürlich. Aber das ist auch ein spezieller Look, den man dadurch erfahren kann, der digital auch nicht unbedingt immer verfügbar ist. Und hier hat man wirklich die Gelegenheit, wenn es farbstabile Kopien sind, ja, dann kann man die in einer Weise im Kino erleben, wie man sie sonst einfach nicht zu Hause reproduzieren kann.
Also es ist mal wieder eigentlich ein Aufruf, ins Kino zu kommen.
Auf jeden Fall.
genau, und hier halt eben die Chance zu haben, Filme so zu sehen, wie sie mal gedacht waren. Ja. Noch eine Frage daran anschließend. Es klingt schon so ein bisschen durch, wenn wir über analoges Filmmaterial sprechen. Ist das für euch auch schwierig, analoge Filmkopien zu bekommen?
Auf jeden Fall. Also es wird immer schwieriger. Es ist mittlerweile ja eine sehr große Herausforderung geworden. Einerseits, weil viele Archive restriktiver geworden ist, die Kopien als wahnsinnig wertvoll erachtet werden. Als Filmmuseum haben wir natürlich ideale Voraussetzungen in der Projektion. Das ermöglicht uns auch viele Ausleihen, auch von ganz seltenen Kopien. Aber es ist trotzdem oft Überzeugungsarbeit auch noch notwendig. Und manche Sachen bekommt man auch nicht mehr, weil die einfach konservatorisch dann eingestuft sind, dass sie nicht mehr verliehen werden. Das macht die ganze Sache natürlich auch wahnsinnig aufwendig in der Vorbereitung. In dem Fall, wir haben 18 Langfilme und einen Kurzfilm im Programm, die aus insgesamt 17 verschiedenen Archiven und teilweise auch von Privatsammlern kommen, aus 7 verschiedenen Ländern. Also das gibt vielleicht ungefähr eine Vorstellung von dem Recherche- und Logistikaufwand, der da auch dahinter steckt. Man muss dazu auch noch erwähnen, also in Deutschland liefen die ganzen Filme tatsächlich ausnahmslos in Synchronfassungen. Also es hat zwar in den 60er Jahren hat man schon begonnen in Deutschland, kleine Kinostarts, vor allem von Autorenfilmen, dass man da Originalfassungen und Untertitel vereinzelt angeboten hat. Ja, aber in diesem Bereich, im Genre-Kino, ist es sozusagen, die dann oft auch in Bahnhofskinos liefen und so und für den schnellen, quasi schnelle kommerzielle Auswertung gedacht waren, da hat man einfach grundsätzlich synchronisiert. Erst in den 80ern kam das langsam auf, dass man auch da wirklich breiter in Deutschland auch Originalfassungen und Untertitel angeboten hat. Deswegen in deutschen Archiven findet man in aller Regel nur deutsche synchronisierte Fassungen. Was wir zum teilweise dann auch so, manche Filme auch so zeigen, weil es gewissermaßen auch vertretbar ist durch den erwähnten Umstand, dass sowieso in dem Sinne am Set meistens kein Originalton genommen wurde, sondern sowieso jede Fassung gewissermaßen nachsynchronisiert wurde, weil aus verschiedenen Ländern die Besetzung zusammengewürfelt wurde und dann sowieso keine einheitliche Sprache herrschte am Set. Und da sind dann die deutschen Synchronfassungen oft auch zum Beispiel deutlich besser als die englischsprachigen Synchronfassungen. Bevorzugt zeigen wir natürlich trotzdem im Sinne aus der Autorenschaft sozusagen die italienischen Originalfassungen, soweit wir sie bekommen. In Italien darum ist das Problem, da sind die Fassungen dann, wenn sie verfügbar sind, auf Italienisch ohne Untertitel. Es gibt fast keine Filme, also die Filme von Dario Argento sind jetzt eine Ausnahme, die wir zeigen, die feste Untertitel haben, weil die auch für einen Export für Festivals mal gemacht wurden, aber von den meisten Filmen, die wurden zwar exportiert, sehr weit, also Genre-Kino kann man dazu sagen, ist natürlich auch ein sehr stark auf Export angelegt gewesen, wurde in alle Welt exportiert. Deswegen gab es eben auch diese Inspiration auch in anderen Ländern, dass man sich dann beeinflusst hat, dass Leute dort das gesehen haben. Aber dort jeweils halt natürlich auch meistens synchronisiert. Deswegen findet man entweder jeweilige synchronisierte Fassungen in den Ländern oder man findet in Italien Originalfassungen ohne Untertitel, für die wir dann elektronisch noch Untertitel dazu spielen, die dann manchmal auch erst angefertigt werden müssen. Also das ist auch alles ein Zusatzaufwand natürlich, also dann die entsprechenden Kopien erstmal zu finden, dann prüfen zu lassen, dann ist auch nicht immer so verlässlich, wie der Zustandsbefund ist. Manchmal kriegt man was versprochen und die Realität ist dann ganz was anders als das, was versprochen wurde. Dann heißt es, es ist eine Kopie mit nur leichten Rotstich und dann kommt eine Kopie, die komplett rot ist, die eigentlich nicht mehr zeigbar ist oder umgekehrt. Also sagen Archive, sie wollen das nicht mehr rausgeben, es ist schon sehr gebraucht, man weiß nicht, ob man es noch zumuten kann, dann kommt der Kopie an, man denkt, das sieht ja super aus, das ist ja kaum höchstens normale durchschnittliche Gebrauchsspuren, stört kein Mensch, alles ist glücklich, sowas sehen zu können. Also es ist die Maßstäbe sind da sehr unterschiedlich und es ist immer wieder ein Glücksspiel, was man wirklich bekommt und Erfahrungswerte dann auch mit welchen Archiven, welche Einschätzungen man wie dann einordnen muss. Also da steckt sehr viel Vorarbeit und sehr viel Erfahrung sozusagen auch dann irgendwie drin, das so dann irgendwie einschätzen zu können und zusammenzustellen.
Ja, das ist ein schöner Einblick in eure Arbeit, also in die Arbeit des Kinoteams, die man ja als KinobesucherIn gar nicht mitkriegt. Also man weiß ja gar nicht, was der Vorführung alles so vorausgegangen ist.
Ja, also das ist die 90 Minuten oder 120 Minuten bei der Vorführung, die müssen dann oft monatelange Vorarbeit sozusagen, bis das möglich wurde, bis man das Material bekommen hat und das entsprechend vorführen kann.
Zu einigen Filmen gibt es ja auch Einführungen, Vorträge oder eine andere Art von Rahmung. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen?
Einerseits zum Beispiel haben wir ein paar Trailerrollen, also vor allem zum Beispiel vor Die Außerirdischen gibt es eine Trailerrolle, es wird wahrscheinlich auch vor Blind Man eine geben, also bei ein paar Vorführungen wird es vorab ein paar zeitgenössische historische Kinotrailer geben, also auch analog präsentiert, was auch insofern spannend ist, weil es natürlich auch ein bisschen sich vermittelt dadurch, wie wurden die Filme damals präsentiert, wie wurden sie vermarktet. Das ist natürlich ein Trailer, ein ganz gutes Anschauungsmaterial, wie man versucht hat, die Filme zu verkaufen. Manchmal auch ganz anders als die Filme, also zum Beispiel Filme, die vielleicht gar nicht so sehr diese Genre-Schlüsselreize, die wir vorhin angesprochen haben, präsentieren, werden aber vielleicht im Trailer überbetont. In Filmen geht es aber vielleicht um andere Sachen. Das ist natürlich mal ganz spannend. Oder es gibt auch manchmal Trailer, die ganz eigenständige Kunstwerke sind, weil sie dann so verfremdet sind, psychedelisch, mit eigener Musik, mit Farbverfremdungen. Es gibt zu vielen Filmen auch Einführungen, um das ein bisschen zu kontextualisieren und auch verschiedene Perspektiven. Also wir fragen da ganz unterschiedliche Leute an, um auch möglichst vielseitige Perspektiven auf die Filme zu bekommen. Und dadurch hat man so eine gewisse Vielfalt, nicht nur der Filme, sondern auch der Zugänge zu diesem Kino.
Ja, dann würde ich sagen, wir kommen mal zur Hommage. Ein wichtiger Name, wenn es um italienisches Kino geht, ist ja schon gefallen, Dario Argento. Ihm ist im Juli eine Hommage gewidmet, die jetzt auch schon gestartet ist. Argento wurde, das noch kurz vorab, 1940 in Rom geboren und ist seit 1970 als Regisseur aktiv und auch immer noch aktiv. 13 seiner Filme, fast alle in ungekürzten Originalfassungen, sind im Kino des DFF zu sehen. Warum ist es denn genau dieser Regisseur, der geehrt wird mit dieser Hommage?
Ja, es war so ein bisschen die Gelegenheit sozusagen, die wir da ergriffen haben durch die Kooperation mit Cinecittà, dem italienischen ja, sowohl Produktionsstudio als auch ja, so ein bisschen wie das Deutsche Goethe-Institut, das Institut Français, gibt es auch ein Department dort, das auch ein bisschen zuständig ist dafür, italienische Filmgeschichte im Ausland zu präsentieren. Und durch diese schöne Kooperation hat sich das ergeben, dass, ja, dass wir Dario Argento bekommen konnten. Und dann dachten wir uns, okay, ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit, einerseits beim Festivalauftakt ihn da zu haben, aber auch gleichzeitig im ganzen Juli jetzt im Kino des DFF eine Hommage zu machen an Argento. Cinecittà hat auch einige Filme von ihm neu digitalisiert, wurden jetzt auch schon in New York und in London zum Beispiel in seiner Anwesenheit präsentiert. Und da freuen wir uns natürlich sehr, dass er an zwei Abenden auch bei uns ist. Wir zeigen dann insgesamt eine Mischung aus ja, teilweise analogen Projektionen noch, die auch vor allem aus dem Archiv von Cinecittà sind, also am Öffnungsabend von Terza Vision, als auch von neuen Digitalisierungen. Alle Filme sind ungekürzten Fassungen, mit einer Ausnahme Inferno, der nicht von Cinecittà rekonstruiert werden konnte. So, mit diesen 13 Filmen hat man natürlich auch eine wunderbare Gelegenheit, so kompakt innerhalb von wenigen Wochen einzutauchen in sein Werk. Argento ist ja tatsächlich doch vielleicht der bedeutendste lebende italienische Regisseur aus dem Genre-Kino, das große Aushängeschild. Und ja, es ist natürlich wunderbar, dass wir ihn auf diese Gelegenheit, bei dieser Gelegenheit bekommen konnten und dass man jetzt auch darüber, übers Festival hinaus, nochmal einen Einblick hat in sein Werk.
Wenn ich an Argento denke, dann denke ich an knallrotes, spritzendes Blut, an schreiende Frauen, an Gewaltexzesse, an Albträume. Da ist aber schon auch was dran, oder?
Ja, da ist auf jeden Fall etwas dran. Die Filme haben oft auch diese Traumlogik, diese Mordszenen, die wie Kunstwerke wirken, überstilisiert sind. Das ist so auf den ersten Blick. Aber sie sind natürlich doch sehr viel vielschichtiger, haben verschiedene Ebenen. Das ist das Spannende, dass mit jeder neuen Sichtung und mit jedem neuen Film sich dann auch eine neue Ebene bei ihm erschließt.
Ja, also ich muss zugeben, dass ich mich nie an die Filme so herangetraut habe, weil ich, glaube ich, nur das gesehen habe, was ich jetzt gerade schon beschrieben habe. Aber ich war schon immer von den Bildern fasziniert. Also das steht ja völlig außer Frage, dass da auf jeden Fall mehr dahinter steckt. Kannst du das vielleicht noch so ein bisschen mehr erläutern? Also was macht die Filme visuell, stilistisch so interessant? Vielleicht kannst du mich jetzt ja doch von einer Argento-Sichtung überzeugen.
Ja, es ist vor allem, sie sind genuin filmisch. Also sie arbeiten mit den Mitteln des Kinos, also Bild, Ton, Montage, auf eine Weise, die vor allem auf eine Erfahrung abzielt, also auf ein Effekterlebnis, auf das Erleben, sozusagen das sinnliche Erleben auch. Und sie nutzen dazu ja sehr innovativ auch diese Mittel, also zum Beispiel eben die Kamerafahrten, die in völlig entfesselter Kamera Räume abgleiten, die ja, Farbgestaltung, die der Einsatz von Licht gleichzeitig auf dem Ton, dann wie Geräusche, wie Musik in die Bilder sich legt und dabei auch so ein bisschen Techniken des frühen Kinos auch mal wieder in Erscheinung treten. Und gleichzeitig aber kann man es auch schwer festnageln auf einen bestimmten Stil. Also es wird gerne versucht, Suspiria ist zum Beispiel so ein Film, der immer mit Argento verbunden ist, sozusagen der kanonische Film, aber gleichzeitig dann doch gar nicht so für sein Werk steht, das ja auch visuell viel vielschichtiger ist. Also er versucht auch mal wieder neu sich zu erfinden. Und das ist auch sehr eng verzahnt, dieser visuelle Stil mit dem, was ihn interessiert und was er inhaltlich erzählt.
Mhm. Ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, was auch Themen und Motive sind, die immer wieder in seinem Werk auftauchen.
Ja, es geht eigentlich immer um auch ein bisschen um das Sehen und Erschließen der Welt. Es geht um eine Annäherung an die Welt aus einer sinnlichen Perspektive, aus einer fantasiebegabten Perspektive sozusagen. Viele Filme haben auch einen ja, eher märchenhaften Zugang, also etwas von der Realität eben eher in Richtung eines Traums entrückt und ja, erzählen von ganz unterschiedlichen Dingen, zum Beispiel von der Wiederkehr des Verdrängten, von traumatischen Erlebnissen. Ja, in seinen Filmen geht es auch immer wieder um die Wechselwirkung von Kunst und Leben, die wechselseitige Beeinflussung, um Wahrnehmung, auch um Reflexionen der Wahrnehmungsprozesse, die immer wieder thematisiert werden, schon im ersten Film. Und ja, auch so ein bisschen eine Schließung der Welt, wie man sich zurechtfindet in der Welt. Die Besonderheit der Filme sind auch die vielen Ebenen. Man kann sie auch einfach nur auf der sinnlichen Erfahrungsebene als rausschaffte Trips genießen, aber eben, wie ich ein bisschen versucht habe anzudeuten, auch als ja, bestimmte Arten, die Welt sich zu erschließen, mit Kunst umzugehen, mit der Fantasie umzugehen. Das macht sie auch dann ja auf verschiedene Weise zugänglich und auf verschiedene Weise so faszinierend. Und sie sind natürlich auch einfach dadurch, dass sie immer wieder filmisch versucht haben, ein neues Terrain zu beschreiten, innovativ zu sein, haben sie auch eine wahnsinnige Kreativität, kreative Ausdruckskraft, die ja auch heute noch ziemlich singulär ist und auch deswegen weiterhin inspirierend wirkt, weiterhin fasziniert und auch gerade zum Kino natürlich eine tolle Erfahrung ist.
Dann nehme ich das jetzt mal als Ermutigung, mich jetzt mal ins Kino zu trauen und mir mal einen Argento-Film anzuschauen.
Ja, unbedingt.
Was ist denn ein guter Einsteigerfilm?
Einerseits natürlich die frühen Filme, sowas wie der gleich sein Regiedebüt, L'Uccello dalle Piume di Cristallo, Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe auf Deutsch, ist sicherlich ein guter Einstieg, weil er ist auch noch nicht so ganz so ausschweifend, auch von den, wie vielleicht manche späteren Filme, wie Tenebra vielleicht, der schon etwas auch härter und blutiger ist. Aber ein Film wie Phenomena zum Beispiel, einer meiner persönlichen Favoriten, der in den Schweizer Alpen spielt, in einem Internat. Und schon die Eröffnungsszene ist ganz fantastisch, wie dann sie verpasst den Bus und steht dann da in dieser Alpenlandschaft und plötzlich kommt so ein Windstoß, mit dem man förmlich physisch spürt und die Haare, und sie ist da verloren in diesem Alpental. Und solche Stimmungen, also noch später auch Szenen, also wie er Nacht inszeniert zum Beispiel, diese Berglandschaft inszeniert. Das ist eben ganz stark Arbeit auch mit Locations, mit den Stimmungen, die mit den Orten verbunden sind. Auch so ein bisschen der Verlorenheit in der Welt, auch oft von den Figuren. Also das ist in diesem Film, finde ich, ganz besonders fantastisch, weil es auch in gewissermaßen ein Film über das Erwachsenwerden ist, aber auch zum Beispiel über die also Mensch-Natur-Verhältnis, weil die Protagonistin auch eine telepathische Beziehung quasi zu Insekten hat und ein bisschen kommunizieren kann, auch mit Insektenwelten. Dadurch wird dann noch eine ganz andere Ebene aufgemacht. Das ist ja schön und wird auch mit einem ganz interessanten Soundtrack, der klassische Filmmusikkompositionen mit Heavy-Metal-Songs von Iron Maiden kombiniert. Und das ist natürlich auch ein sehr spannender Kontrast, der sich da auftut und der auch so diese einschneidende Erfahrung von jugendlicher Unschuld und der Härte, die manchmal da einbricht, in so lebensverändernden Phasen zu Ausdruck bringt.
Mhm. Ich würde gerne abschließend noch auf die beiden Gesprächsabende zu sprechen kommen, der 18. und der 19. Juli, an denen Dario Argento persönlich zu Gast sein wird. Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, was an den beiden Abenden passieren wird?
Ja, das haben wir so ein bisschen ausgekoppelt. Die finden im Foyer des DFF statt, einfach weil da ein bisschen mehr Platz ist, weil doch die Nachfrage sehr, sehr hoch ist. Es geht einerseits natürlich um die jeweiligen Filme, die auch in dem Abend dann laufen dann. Also am ersten Abend ist das dann Suspiria und Tenebrae. Deswegen ist auch der Titel des Gesprächs Mord und Magie, spielt auch ein bisschen an auf die Motive sozusagen der Filme. Es geht aber natürlich nicht nur um diese beiden Filme, aber das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und am zweiten Abend, den haben wir Noir und Romantik genannt, weil davor läuft eben das Regiedebüt, L'Uccello dalle Piume di Cristallo, Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe, und im Anschluss an das Gespräch dann Il Fantasma dell'Opera, das Phantom der Oper. Ja, das trifft ganz gut. Also einerseits diese Noir-Elemente, also dieses Krimi-Film Noir, all'Italiana quasi, das in dem ersten Film sehr stark ausgeprägt ist, und dann aber auch diese romantische Ader von Argento, die auch mal wieder durchscheint, und ganz besonders schön eben dann Il Fantasma dell'Opera, der ja vielleicht damals ein bisschen unterging oder wenig gewertschätzt wurde. Wir schätzen ihn sehr und haben ihm deswegen in diese prominente Position verholfen.
Ja, dann vielen Dank, Andreas, für das Gespräch und für diesen Ausflug ins italienische Genre-Kino.
Ja, sehr gerne. Bis bald im Kino.
Das war mein Gespräch mit Andreas Beilharz aus dem Kinoteam des DFF. Es ging um die 9. Ausgabe des Festivals Terza Visione und die Dario Argento gewidmete Hommage. Die Dauerkarte für das Festival kostet 80 Euro. Damit kann man dann an allen 4 Festivaltagen, also vom 20. bis zum 23. Juli, Filme sehen. Tickets für die Gesprächsabende und die Filme der Hommage sind separat erhältlich. Die Hommage-Filmreihe läuft noch bis zum 27. Juli. Das Programm und alle Infos findet ihr auf unserer Website www.dff.film, die wir auch in der Folgenbeschreibung verlinken. Wenn euch Neuigkeiten wie aktuelle Festivals oder Filmreihen im DFF interessieren, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast beim Streaming-Anbieter eurer Wahl abonniert. Bis zum nächsten Mal.